Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify und lass uns auch noch eine tolle Rezension da.
Mit Acast Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Starke Frauen. Ich freue mich heute ganz, 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 ganz dolle, weil wir sitzen mal wieder im Studio und haben auch eine entsprechend verbesserte, um nicht zu sagen fantastische Soundqualität.
Ja.
Mir gegenüber sitzt die zauberhafte Kim Seidler.
Mir gegenüber sitzt die zauberhafte.
Die Zauberin.
Die Zauberin Katrin Jakob und an unserer Seite, total neu, das ist irgendwie alles super cool auf Corona aufgebaut, unser Dennis und unser Julian, die uns hier pegeln.
Die pegeln uns, die das finde ich gut. Special Guest Nala the Dog, the French Dog.
Alkoholisch.
Ja.
Um 11 Uhr. Genau, ja, total cool. Ich bin total hin und weg und habe total die Endorphine. Du hast vorhin schon gefragt, was los mit mir ist. Ich freue mich tierisch gerade, euch wiederzusehen, so leibhaftig.
Wir glucksen auch vermutlich dann später ein bisschen mehr ins Mikrofon. Glucksen ist auch ein schönes Wort.
Ne? Was ist denn Glucksen?
Das ist Glucksen. Ja. So eine Mischung aus, ich brech gleich los vor lauter Lachen und ich unterdrücke es ein bisschen Kichern. So.
Okay. Wir haben die Folge 61, Katrin.
Ah, oh, Wahnsinn.
Du, und ja. Nochmal, was ich gerade gepostet habe auf LinkedIn und auf Social Media haben wir es, glaube ich, auch schon auf Instagram gepostet. Wir sind gestern auf Top 22 von der Kategorie Geschichte bei Spotify gelandet.
Wow.
Richtig
mit
geil.
Welcher Folge denn?
Ist nee, mit insgesamt,
so, als
mit
würde ich
Podcast.
Das jetzt das erste Mal hören.
Mit
aber
auch.
Ach so, mit unserem Podcast.
Mit dem Podcast.
Ich dachte mit einer Folge.
Nee.
Ach so.
Mit dem Podcast. Hätte ich auch nicht gedacht, dass wir in der Kategorie Geschichte landen. Wir waren früher immer bei Personal Journeys und sind da immer hin und her gesprungen von Platz 11 auf Platz 51, Platz nirgendwo und dann wieder Platz 17, keine Ahnung.
Ja.
Und dass wir jetzt in der Kategorie Geschichte gelandet sind, finde ich richtig, richtig cool.
Finde ich auch super. Wir müssen uns natürlich stets bemühen, dass wir die geschichtlichen Fakten auch jetzt.
Ich also, sehe schon das P in deinen Augen. Bitte, Herr Geschichtsprofessor genau. Von damals, bitte nicht hören.
Ja.
Nein, wir haben ja auch gesagt, wir machen mal eine Frau sichtbar und wir sind stets bemüht, auch wenn das viele vielleicht dann merkwürdig finden, aber.
Nee, merkwürdig, nö. Die Wahrheit liegt manchmal so ein bisschen im Ungefähren, aber wir sagen es ja auch dann dazu.
Richtig.
Und du hast jetzt eine historische Figur mitgebracht, wohingegen die nächste Folge eher eine sein wird, die zeitgenössisch, also die noch lebt.
Du Spoilerin.
Oha, entschuldige. Aber wen stellst du denn jetzt vor? Komm,
ich stelle dir genau Dorothea Christiane Erxleben vor, geborene Leporin aus dem 18. Jahrhundert.
Und wer hat die vorgeschlagen?
Oha. Da hast du recht, du erwischt mich gerade nahezu kalt, aber ich finde, oh, ich habe kein Internet.
Okay, also es hat auf jeden Fall jemand vorgeschlagen, vermutlich über Instagram, weil da unsere regste
auf jeden Fall war
Community
das,
so ist.
Na, ich erinnere mich, es war Stella, die hat sich nämlich Dorothea Erxleben gewünscht aus Hamburg, die mit ihrer Mutter diese Frau extrem ja, abfeiert, ist jetzt sehr jugendlich gesprochen, aber die hat es uns gebeten, weil sie ständig mit ihrer Mutter über diese Frau redet und die beiden Dorothea Erxleben nämlich ganz beeindruckend finden und sie wahnsinnig freuen würde, wenn wir für sie und ihre Mutter Dorothea Erxleben vorstellen. Ja, und ich fand das irgendwie so süß, dass wir dem natürlich nachkommen
Wissen
mussten.
Wir, wie alt Stella ist?
Nee.
Okay. Vielleicht ist das auch völlig irrelevant. Ich kenne Dorothea Erxleben gar nicht, deswegen freue ich mich sehr auf eine mir völlig unbekannte Frau. Wer war sie? Ich nehme mal an, sie lebt nicht mehr.
Sie lebt tatsächlich nicht mehr. Dorothea Christiane Erxleben, geborene Lepurin, ist am 13. November 1715 in Quedlinburg, ich glaube, das ist Harz, geboren und dann am 13. Juni 1762 mit 46 Jahren gestorben. Und sie war die erste promovierte deutsche Ärztin.
Ah, okay.
Und jetzt eine Pionierin des Frauenstudiums.
Okay. Ja. Also überhaupt, nicht nur Medizin. Wir hatten ja letztes Mal oder vor nicht allzu langer Folge die Maria Montessori.
Aus Italien,
auch
genau.
Auch eine der ersten Medizinstudentinnen, aber das war schon 19. Jahrhundert.
Mhm.
Und jetzt sind wir in Deutschland bei Dorothea. Und
genau, im 18. Okay. Jahrhundert. Und da waren in der Wissenschaft in Deutschland noch, ja, das war eine reine Männerdomäne.
Mhm.
Und Frauen waren an Universitäten gar nicht vertreten.
Okay.
Und sie wurde die erste Doktorin der Medizin in Deutschland, obwohl sie nie eine Universität von innen gesehen hat. Wie kam es dazu?
Ja, Jetzt bin ich gespannt. Trommelwirbel. Du kannst das auch ganz gut, doch.
Sie war in jungen Jahren häufig sehr krank gewesen, also körperlich, aber geistig. Absolut interessant und auch, man sagt, ein Ausnahmetalent. Sie hat mit ihrem Bruder von ihrem Vater, der Christian Polycarp Lepurin, immer Medizin beigebracht bekommen. Also er war der Lehrmeister und alles, was dazu gehörte. Die war ab dem 16. Lebensjahr zum Beispiel auch regelmäßig bei Patientenbesuchen mit dabei und verfasste schon ihre medizinischen Beobachtungen und auch Schriften über die Ungleichbehandlung von Frauen in der damaligen Zeit. Und
mit 16, Wahnsinn.
Also im Laufe ihres Lebens.
Okay.
Also eigentlich hat sie am Anfang erst einmal die klassischen weiblichen Werdegang gemacht. Also
was ist denn der klassische weibliche Werdegang im 17. Jahrhundert?
Hausfrau und Mutter.
Ah, ja.
18. Jahrhundert, genau.
Okay, das war eine rhetorische Frage, ne? Blöd.
Ich glaube auch. Auf jeden Fall war im Kindesalter, hatte sie schon außergewöhnliche Lateinkenntnisse. Sie und ihr Bruder wurden auch schon in Latein unterrichtet. Und der Vater hatte natürlich in Naturwissenschaften und Medizin die beiden unterwiesen. Und sie haben später den Vater auch in der Praxis vertreten.
Ach, cool.
Genau. Und
was war denn das für ein Arzt? Ein Internist, einfach ein Allgemeinmediziner? Hat man das damals schon so mit Fachärzten und so gehabt? Nee, wahrscheinlich
also
nicht.
Er muss ein Allgemeinmediziner gewesen sein, weil er einfach jegliche Form von Krankheiten versucht hat zu behandeln und sie dann natürlich auch.
Mhm.
Und sie hat dann den Diakon Johann Christian Erxleben geheiratet. Der war Witwer von 4 Kindern, manche sagen 5 Kinder, aber auf jeden Fall waren es mindestens 4 Kinder, die er mit in die Ehe brachte. Und eine Quelle sagte auch, dass er vorher mit ihrer Cousine verheiratet gewesen war.
Mhm.
Und sie hat dann diese 4 Kinder übernommen und hat dann, also als Stiefmutter, und hat dann mit ihm nochmal 4 Kinder bekommen.
Wahnsinn.
Also ein 10-Personen-Haushalt.
Boah, krass.
Genau, und da hatte sie natürlich allerhand viel zu tun, hat aber
und studiert, ne? Nebenbei bemerkt.
Nee, sie konnte ja, also ja, bei ihrem Vater, ne?
Mhm.
Weil sie
Ach
war
so.
Ja nicht, genau, sie war ja nicht zum Studium zugelassen. 1747 hat sie dann die väterliche Praxis übernommen und zu Beginn ihrer ärztlichen Tätigkeit wurde sie wegen ihrer fehlenden universitären Ausbildung als Dilettantin abgestempelt.
Mhm. Weil Approbation und so, das ist ja vermutlich auch damals schon, man schwört einen Eid, einen.
Ja, als Mann hast du ein Medizinstudium absolviert und durftest damit dann, also dann hast du nochmal promoviert und dann warst du halt zugelassener Arzt.
Mhm.
Approbation, weiß ich gar nicht, ob es das damals halt schon in der Hinsicht gab. Es gab mit Sicherheit irgendwelche Prüfungen, aber nicht so ausgefeilt wie in der heutigen Zeit.
Aber du musstest damals auch nicht promoviert sein, um als Arzt
nee.
Praktizieren
nee.
Zu.
Also sie hat dürfen. Dann ja die Praxis ihres Vaters übernommen und hat ja als praktizierende Ärztin gearbeitet, ohne Abschluss. Und dann gab es einen Vorfall, da ist eine Patientin in ihrer Praxis gestorben und dann hat sie sofort eine Anzeige von ihren männlichen Kollegen erhalten und hat dann ihre Abhandlung geschrieben, von der ich eingangs kurz einmal so als Überblick berichtet hatte. Und Sie hat dann, also sie ist dann vorgegangen und hat dann gesagt, 1740 ist sie gegen die Vorwürfe vorgegangen und hat dann eine Schrift geschrieben, gründliche Untersuchung der Ursachen, die das weibliche Geschlecht vom Studieren abhalten. Und hat dann auch geschrieben, die Verachtung der Gelehrsamkeit zeigt sich besonders darin, dass das weibliche Geschlecht vom Studieren abgehalten wird. Wenn etwas dem größten Teil der Menschheit vorenthalten wird, weil es nicht allen Menschen nötig und nützlich ist, sondern vielen zum Nachteil gereichen könnte, verdient es keine Wertschätzung, da es nicht von allgemeinem Nutzen sein kann. So führt der Ausschluss vieler von der Gelehrsamkeit zu ihrer Verachtung. Dieses Unrecht ist ebenso groß wie dasjenige, das den Frauen widerfährt, die dieses herrlichen und kostbaren Gegenstandes beraubt werden.
Mhm.
Ja, das.
Amen.
Amen, genau. Und das wurde dann auch, wie hieß der denn noch? Der von Preußen. Ich muss mal ganz schnell hier einmal gucken.
Ja.
Aha. Diese Abhandlung wurde dann auch Friedrich dem Großen vorgelegt. Also der eine sagt, dass sie selbst sich darum gekümmert hat, ihn zu kontaktieren. Andere Quellen sagen, dass das ihr Vater war. Und der fand diese Abhandlung total spannend. Und nicht nur dieses Gesuch, sondern auch das Gesuch, dass sie promovieren darf.
Mhm.
Und hat dem, hat sozusagen 1741 der Universität Halle angewiesen, Dorothea Lepurin, damals noch unverheiratet, zur Promotion zuzulassen. Und dann hat sie den Diakon geheiratet, hat sich erstmal sozusagen den klassischen Rollen der Frau mhm. gewidmet.
Gesellschaftlicher Status check ja. und dann jetzt darf ich dann auch.
Ja, genau. Und hat dann aber parallel dennoch immer noch weiter praktiziert und ihrem Vater geholfen. Und als dann auch nochmal dieses Problem mit der Dilettantin kam und dann allerspätestens als der Tod der Patientin in der Praxis passiert ist, mhm. hat sie gesagt, okay, jetzt hole ich die Promotion nach und nehme das die königliche Erlaubnis in Anspruch.
Mhm.
Und genau, hat dann an der Universität Halle das Promotionsexamen gemacht. Und am 12. Juni 1754 wurde sie vom Professor Johann Junker feierlich zum Doktor der Arzneigelehrtheit erklärt. Und nach der Promotion führte sie ihr Leben wie bisher weiter, kümmerte sich um ihre Kinder, den Haushalt und behandelte ihre Patienten. Und ja, in Quedlinburg blieb sie bis zu ihrem Tod im Jahr 1762, allerdings als die angesehene Frau Pastorin.
Klar, das ist so, ne?
Ja.
Und weiß man irgendwas darüber, wie das Studium für sie war an der Seite von Männern?
Weil sie hat ja nicht studiert.
Ach so.
Sie durfte nicht studieren, aber sie hat den Doktor machen dürfen. Sie
durfte, man durfte promovieren. Ah ja, okay, das hat der große Fritz, hat ihr das dann erlaubt?
Ja, genau.
Alles klar, okay, jetzt, genau. Jetzt habe ich es hintereinander.
Ja, also sie hat nur in Anführungsstrichen 1754 ihre Dissertation mit dem Titel, okay, auf Lateinisch kann ich das nicht, aber auf Deutsch hieß er akademische Abhandlung von der gar zu geschwinden und angenehmen, aber deswegen öfters unsicheren Heilung der Krankheiten. Den hat sie eingereicht, die Dissertation.
Ich hätte jetzt sehr gerne gehört, was das auf Lateinisch heißt.
Ja, aber ich möchte dich nicht raus. Pass auf. Quod nimis cito ac iucunde curare sepius fiat causa minus tutae curationis.
Das, finde ich, hast du gut gemacht. Curare, das habe ich rausgehört. Ich mit meinen 3 Jahren Latein, Schullatein. Ja.
Genau, also eleganter hätte ich es jetzt leider nicht präsentieren können.
Ja,
so. Und einem Nachruf ihres ältesten Sohnes, Friedrich Georg Christian, nach einem Nachruf zu urteilen, ist sie wohl am Brustkrebs gestorben.
Mhm. Okay, weil 46 ist, glaube ich, also du hattest vorhin mal gesagt, dass das normal war, dass man nicht älter wurde so,
mhm.
aber das ist schon arg früh. Und irgendwie auch eine von denen, die an Krebs starben, wir haben ja sehr viele Frauen vorgestellt, die irgendwie alle an Krebs starben. Ja, nicht alle, aber.
Um zu sehen, was sie eigentlich damit erreicht hat, ist, dass am 20. April 1899 Frauen im Deutschen Reich erstmals offiziell zu den Staatsprüfungen der Medizin, Zahnmedizin und Pharmazie zugelassen wurden. Und an den Universitäten Preußens konnten sich Medizinstudentinnen erstmals im Wintersemester 1908, 1909 einschreiben.
Mhm.
Und dennoch gab es mit Charlotte Heidenreich von 1788 bis 1859, die in Gießen promoviert wurde, und einigen anderen, sowie der Zahnärztin Henriette Hirschfeld-Tiburtius, 1834 bis 1911, und in einigen seltenen Fällen Ausnahmen bis zum Jahr 1901 mit und so weiter und so fort. Aber so richtig, war es dann halt, gemäß einem Bundesratsbeschluss von 1900 die ersten Ärztinnen, Zahnärztinnen des Staatsexamen durften sie damals dann ablegen. So, und von daher eine beeindruckende Frau, und ein Förderer war halt ihr Vater.
Und da dann zu sagen, so, es nützt ja der Gemeinschaft, es nützt der Gesellschaft, es nützt allen, wenn Frauen auch Ärzte werden. Also da ging es gar nicht so sehr darum, Gerechtigkeit walten zu lassen zwischen den Geschlechtern, sondern da einfach zu sagen, jetzt hör mal zu, also ich muss ja hier arbeiten, mein Vater braucht die Hilfe, so mehr oder weniger von der Public-Value-Ecke da ranzugehen und ihm zu sagen, das hilft uns allen. Das hat ihn dann vielleicht überzeugt, aber ich kannte ihn ja auch nicht so gut, deswegen.
Ja, aber man muss mal überlegen, dass es 140 Jahre nach dem Tod von Dorothea Christiane Erxleben gedauert hat, bis Frauen in Deutschland offiziell zu medizinischen Staatsprüfungen zugelassen wurden. Also sie war damals im 18. Jahrhundert eine Ausnahmeerscheinung, blieb es vorerst auch. Mhm. Und dann 140 Jahre hat es nochmal gedauert, bis dann
Solche Dinge brauchen Zeit, ne? Ich erinnere gerne nochmal an unsere sehr geschätzte Doktor Lore Maria Peschel-Gutzeit, die sagt, man hat,
Entschütteln mit dem Kopf.
Aber erstmal musst du das Gesetz ändern, und dann, also manchmal ist es so, ne? Oder es tut sich einfach schon länger auf, dass offensichtlich Männer Männer lieben und Frauen Frauen lieben und man dann das Gesetz ändern könnte. Aber manchmal ist es dann halt auch andersrum so.
Ist es gesellschaftlich diese Klüngelung, dass du halt einmal Mädchenschulen hattest, du hattest Jungsschulen, das war halt immer klar getrennt. Mhm. Dementsprechend hast du Freundschaften in deinen Freundeskreis gebildet, der automatisch entweder aus Männern oder aus Frauen bestand. Wenn Männer die Wirtschaft regieren, hilft man sich gegenseitig hoch. Mhm. Es hat sich ja erst mit der Zeit so peu à peu gemixt.
Mhm. Und wie lange gibt es den Gleichstellungspassus im Grundgesetz? 49? Männer und Frauen sind gleichgestellt, was natürlich nach wie vor nicht der Fall ist.
Und jetzt die große Frage, wurde es denn gelebt durch einen so einen Satz? Nein, wurde es ja nicht. Deswegen kommst du ja gerade auf Dr. Maria Lore Peschel-Gutzeit zu sprechen.
Ich sage nur, es braucht Zeit, und es wird wahrscheinlich auch noch eine Lebensaufgabe von uns bleiben, liebe Kim.
Ja, ja. Irgendwo hatte ich gelesen, Gleichberechtigung wird erst, wenn es so weiter voranläuft wie aktuell, in dieser Geschwindigkeit, in 239 Jahren, korrigier mich.
Das macht doch Hoffnung. Nein, aber ich meine, die Rolle rückwärts, auch Zitat Ende, scheint ja gerade nicht wirklich zu helfen. Aber das sind so Eindrücke, gefühlte Wahrheiten. Ne? Ich für meinen Teil kann jetzt nur sagen, dass ich den Eindruck habe, dass es schon vorangeht, ob jetzt die Frauenquote bei der, also ne, gesetzlich vorgeschriebene Quotenregelung dazu beiträgt,
ja.
Weiß ich jetzt nicht.
Ja.
Wird man sehen, keine
In
Ahnung.
Finnland hat es ja auch damals geholfen.
Ja gut, aber Finnland ist eine ganz andere Gesellschaft. Und
aber wir haben ja jetzt, warte mal, wir haben ja aktuell 7% in den, wo waren das, in den Vorständen in Deutschland, in DAX-Unternehmen mit Frauenanteil.
7%.
Frauenquote, wirklich, Katrin, brauchen wir nicht. Ich finde, das ist doch einfach ein plakativ genug dafür, dass es super gut funktioniert.
Aber Kim, die Frauen wollen das doch auch gar nicht.
Ach so.
Zustimmung vom Hund.
Thema.
So. Aber sich zu trauen, zu sagen, das ist eine Ungerechtigkeit, ich möchte, dass das geändert wird, oder ich möchte hier diesen Abschluss machen.
Und dass ihr Vater, also dadurch, dass es unterschiedliche Quellen unterschiedliches sagen, war es entweder ihr Vater oder aber sie selbst. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es eher der Vater war und dass Friedrich der Große das aber total gut fand. Das ist ja etwas, wo wir wieder sagen, ah, cool. Jemand, der sieht, oh, da ist ein Problem. Jemand, der das nahe bringt, und er hat es wahrscheinlich vorher nicht gesehen. Das ist ja genauso in der heutigen Zeit wie ein Tech-Unternehmen. Und eine Frau kommt zu Besuch und sagt, wo sind denn hier die Frauentoiletten? Wie Frauentoiletten? So. Oder Schwangerenparkplätze. Das hat ja die Sandberg, wie heißt die denn nochmal mit Vornamen?
Cheryl
hatte das ja auch gehabt, dass sie, als sie bei Facebook angefangen hatte, dass sie, als sie selber schwanger war, vorher diesen Need noch nie gesehen hat. Aber als sie selber schwanger war, hat sie gesehen, oh, Das sind Frauen, die schwanger sind, sollten nicht zu weit weg parken vom Eingang. Wir brauchen extra Frauenparkplätze dafür. Da, so kam die Idee zu den Frauenparkplätzen, die ja heute teilweise noch belächelt wird.
Ja, aber das geht ja nicht nur sehr, so sehr um Schwangerschaft, sondern der Weg vom Auto zum rettenden Ausgang. Also sozusagen die Verkürzung eines Weges, in den Frauen in der Tiefgarage überfallen werden können. Deswegen ist das ja.
Auch. Es gibt ja mehrere Gründe. Es ja. Das sind ja nur Beispiele dafür, dass irgendwann jemand kommen muss, der sagt, hey, hier ist ein Problem, wir brauchen eine Lösung dafür.
Frauen müssen auch mal Pipi. Wahnsinn. Hätte ich auch nicht drauf kommen können.
Oh Gott, da muss ich so an diesen Film denken, Hidden Figures.
Ja.
Wo sie da 2 Meilen oder was jeden Tag laufen musste, nur zum Pipi machen. Und ihr Chef dann ja irgendwann gesagt hatte, hey, warum sind Sie mal 3/4 Stunde weg? Es ist so ein wichtiges Projekt hier, Apollo 13. Und sie dann ja einfach den Hut geschmissen hat und gesagt hat, ey, ich muss jeden Tag 2 Meilen laufen, nur um einmal Pipi machen zu dürfen, weil ich halt eine Farbige bin. Und er hat es dann ja abgeschafft. Aber es braucht halt irgendwie, ja.
Aber nee, es ging ja um Frauentoiletten. Es ging nicht so sehr
Nein.
um schwarzen Toiletten.
Nein.
Ging um schwarzen Toiletten?
Schwarzen Frauentoiletten.
Oh Gott.
People of Color Toiletten. Definitiv. Ja. Ja, und das ist schön, dass es auch im 18. Jahrhundert Friedrich den Großen gab, der dann gesagt hat, oh Mensch, das finde ich ja total spannend. Irgendwie hat er aber auch nicht viel daraus gemacht. Er hat sie aber immerhin
hat ein bisschen
zugelassen.
Länger gedauert, ne? Bis er das
ja, ich glaube nicht, dass er es überlebt hat, die 140 Jahre.
Nee, das glaube ich auch nicht. Aber es macht schon einen Unterschied, ob es jetzt der Vater war, der geschrieben hat oder sie. Ne?
Also ist geschrieben hat sie es selbst.
Okay.
Aber das Gesuch bei dem,
am königlichen am kaiserlichen Hofe?
Am königlichen Hofe,
glaube ich. Am Hof.
Am Hofe.
Genau.
Also das Gesuch am Hofe, da bin ich mir tatsächlich unsicher, ob es jetzt, weil es gibt jetzt keine Quelle, die zu 100% nur das eine gesagt hat, sondern es gab halt unterschiedliche Quellen, die unterschiedliche Aussagen getätigt haben. Bei der einen Quelle war es der Vater, bei der nächsten Quelle war es sie, bei der übernächsten Quelle war es wieder der Vater, bei der überübernächsten Quelle war es wieder sie. Ich weiß es nicht, wirklich nicht. Das können unsere Zuhörer und Zuhörerinnen gerne nochmal besser
recherchieren. Mhm. Finde ich gut. Ja, ich bin immer
aber
sehr
dankbar. Warum ich einfach auch sagte, ich habe Angst vor der Frau. Für mich klingt sie wie so eine übermenschliche Powerfrau. 10 Mäuler stopfen, also ne, 8 Kinder und Mann und sich selbst ja noch. Dann den
Vielleicht
Haushalt.
Vielleicht hat der Mann ja auch mitgeholfen.
Ja, hoffentlich. Also, weil sonst.
Weil sonst wird schwer.
Ich weiß nicht, wenn ich aktuell finde, so einen Vollzeitjob sehe ich dann irgendwie noch nebenbei um nur die Kinder. Also das ist ja das, was auch in den vergangenen Jahrzehnten immer diskutiert wurde, dass eine Frau keine Powerfrau zu sein hat. Sie soll ja nicht Vollzeit arbeiten, Vollzeit sich um die Kinder kümmern, Haushalt schmeißen und noch super aussehen und Sport machen und Maniküre, Pediküre hast du nicht gesehen, sondern es geht ja eher um diese Gleichberechtigungsfrage.
Mhm.
So, und in diesen Quellen wurde sie halt immer als Superwoman dargestellt und ihr Mann wird in keinem Satz erwähnt, außer dass er der Diakon war und selber 4 Kinder in die Ehe brachte, als Witwer.
Hast du Respekt vor Ursula von der Leyen?
Total.
Ja, ich auch. Und ich meine,
auch wenn ich nochmal, ich rede heute irgendwie sehr viel, auch wenn ich sagen muss, dass ich glaube 6 Kinder hat sie.
7.
7. Und sie hat natürlich sehr starke Hilfe aufgrund des Geldes und aufgrund dessen, dass sie, ich weiß nicht, wie viele Nannies und männliche und weibliche Erzieher sie hat. Und ich glaube, ihr Mann kümmert sich vorrangig um die Kinder. Aber
kriegt die mal. Also ich meine, da sind auch schon mal 7 Jahre einfach mal Schwangerschaft und irgendwie wieder klarkommen und bis du wieder Trampolin hüpfen kannst. Also du musst ja schon.
Bist du was?
Beckenbodengymnastik. Spaß beiseite. Aber ja, selbst die Hilfe danach, du musst dich ja entschließen, auch die Kinder zu bekommen und die wachsen ja nun mal nur im weiblichen Körper erstmal. Und dann trotzdem das Medizinstudium zu machen, was ja auch kein leichtes ist, zu lernen. Ja, also da muss ich auch sagen, Hut ab.
Definitiv.
Ursula.
Ja. Kommt auch auf unsere Liste wahrscheinlich mal rauf, oder?
Ja. Überlege ich mir nochmal. Es gibt so viele, die da noch auf der Liste sind. Oh
definitiv. Wir haben richtig viele noch offen.
Und ich habe kurzfristig, eigentlich wollte ich ja mal wen anders vorstellen, einem Wunsch von Liz nachgehen, aber ich habe jetzt neulich mal wieder das Buch in der Hand gehabt von, Jetzt sage ich schon, wen ich als nächstes vorstelle, oder soll ich das noch nicht
doch,
sagen?
Bitte. Doch, bitte. Wir sind ja jetzt am Ende. Also ich finde, sie ist eine wahnsinnig beeindruckende Frau, eine extrem starke Frau, die Dorothea Erxleben. Und klasse, weil ich kannte sie vorher auch nicht. Vielen Dank nochmal Stella und deiner Mama für die Einreichung.
Ja.
Ja.
Chimamanda Ngozi Adichie ist ein Wunsch von mir. Mhm. Ich habe mir die rausgenommen, weil ich auch neulich mal wieder über ihren TED-Talk gestolpert bin. Worum es darin geht, werde ich dann nächstes Mal erzählen. Sie ist im Übrigen auch, und das fand ich einigermaßen schockierend, die erste Afrikanerin, die wir vorstellen werden. Insofern, ja, bin ich sehr gespannt wie ein Flitzebogen, was du so findest.
Weil wir bisher nur People of Color vorgestellt haben, die in Amerika ansässig sind, oder?
Na, wer hat gesagt, dass sie schwarz ist?
Du hast gerade gesagt. Ach so, nee. Aber ich weiß ja schon,
sie ist schwarz.
Ja.
Sie ist schwarz, kommt aus Nigeria, aber mehr dazu dann später.
Alles klar.
Ja, hat mir großen Spaß gemacht, nicht nur dir zuzuhören, weil du eben gerade sagtest, heute rede ich so viel, das ist doch auch deine Aufgabe, du bist ja dran mit Vorstellen, sondern auch dir mal wieder gegenüber zu sitzen und ja, die Handzeichen von vorwiegend Julian, keine Ahnung, Kaiser, König, it's your job, da mal wieder hier nah dran zu sitzen, aber weit genug weg, so Corona-technisch, und freue mich natürlich auf die nächste Folge.
Ja, mich auch.
In der wir auch wieder im Studio sitzen, zufälligerweise. Also, danke dir, danke euch da draußen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.